Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Maximum Cinema Podcast. In dieser Folge stellen wir uns die ganz grossen Fragen. Kann Disney mit Peter Pan und Wendy endlich mal eine überzeugende Live-Action-Verfilmung abliefern? Findet Marvel mit Guardians of the Galaxy Volume 3 endlich wieder zurück zur früheren Erfolgsform? Und wie hot ist der Richard Madden? Ja, das ist die Frage, wie hot. Und natürlich reden wir auch ein bisschen über seine neue Agentenserie Citadel. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, die wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst auch mal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Olivier Samter und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute die Olivia Giannomeo.
Hallo.
Und der Alan Matli.
Hallo.
Hallo zusammen. Ich würde euch an dieser Stelle ja gerne fragen, ob ihr in letzter Zeit etwas Gutes gesehen habt. Aber ich weiss ganz genau, was ihr gesehen habt. Wir sind nämlich mit mir am letzten Sonntag, also am Sonntag vor dieser Aufnahme, im Kino gsi und haben euch alle drei Herr der Ringe-Teile am Stück angeschaut. Das war im Kino Riffraff in Zürich. Meine Frage darum, wie ist es euch gegangen mit dem Marathon? Und habt ihr irgendetwas Neues gelernt dabei? Olivia?
Wie ist es mir gegangen mit dem Marathon? Ziemlich gut. Ich bin gut vorbereitet gekommen. Ich habe mein Küsschen mitgenommen, bequem mich leider, Snacks und natürlich mega viel Enthusiasmus. Und dann sind die 11 Stunden ja, gut durchgegangen, würde ich sagen. Also, und ich habe gemerkt, ja, die Filme sind immer noch für mich fantastisch. Auch 20 Jahre später habe ich immer noch Freude an denen.
Hast du irgendetwas Neues entdeckt?
Habe ich etwas Neues entdeckt? Ja, also ich glaube, was man halt merkt, wir haben auch kurz darüber geredet, also du und ich, Olivier, so halt Special Effects. Damals ist es mir halt nicht so aufgefallen. Erstens mal, weil ich halt einfach als Teenager nicht so viel Erfahrung kann im Film schauen und halt, weil das halt quasi State of the Art war. Und jetzt merkst du halt dann schon manchmal ein paar Momente, was vielleicht nicht so ganz top ist.
Ich finde das eben mega cool. Ich habe mega Freude daran, so einen Film anzuschauen wie Lord of the Rings und zu sagen, und zu merken, wo irgendwann habe ich mal gefunden, das ist das Beste von Visual Effects und es wird nie mehr besser. Und jetzt 20 Jahre später irgendwie zu finden, ah, okay, mal doch, es ist ein gewisser Step gegangen. Sachen können auch noch ein bisschen besser werden. Und wieso mir vorstellen, dass ich, so wie ich jetzt vielleicht über den Effekt von Avatar, der zweite Avatar rede, dass ich vielleicht in 20 Jahren sagen, okay, ja, zum Glück sind wir jetzt wieder ein Schritt weiter. Irgendwie habe ich es noch schön gefunden, dass ich den Reality-Check zu haben.
Aber ich find's vermessen, zu sagen, es ist jetzt besser als früher, weil es ist ja, damals ist es State of the Art gewesen, ja. Und klar, es wirkt realistischer und alles, aber es geht ja dann auch immer darum, wie setzt du das um?
Ja. Also ich finde, es funktioniert halt auch, weil so viele Sachen quasi nicht digital gemacht worden sind. Und das funktioniert wirklich gut. Die Sachen, die digital gemacht worden sind, bei denen merkst du es eher. Aber ich habe eben auch gefunden, so, du schaust irgendwie, wenn man so den Dungeons & Dragons Film schaut, dann hat sie auch Hobbits oder Halbling dabei. Und ich finde jetzt nicht, dass das ein besserer Effekt ist unbedingt oder mich mehr überzeugt als Herr der Ringe. Ich finde, in Herr der Ringe glaube ich es dann eher, dass da Leute von unterschiedlicher Größe miteinander irgendwo in einem Raum sind.
Voll, ich finde also die Creature-Sachen sind, also einfach die Practical Effects, dort habe ich gefunden, dort funktioniert es mega gut, aber gerade so die grossen Schlachtszenen, wo dann teilweise irgendwelche Massen her siehst, und ich weiss auch, dass ich irgendwann das nicht angeschaut habe und so ein bisschen zusammengezuckt bin und jetzt zucke ich ein bisschen zusammen. Und das finde ich irgendwie noch so ein schöner Progress.
Und gleichzeitig hast du so etwas wie der Gollum, wo eben, du siehst das Alter an, aber es ist gleichzeitig immer noch ein verdammt guter Digitaleffekt.
Also das ganze
Motion Capture. Voll. Also es ist, genau, ich muss sagen, es ist jammern, oder jammern eh nicht, aber einfach so Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, aber irgendwie wie noch schön. Also mir hat es einfach irgendwie noch gefallen zu merken, okay, man kann Film geht technisch doch noch ein bisschen passieren. Ja. Wie ist dir gegangen, Alan, abgesehen davon, dass du Gollum immer noch cool gefunden hast?
Es ist grossartig. Für mich ist es das allererste Mal gewesen, dass ich Lord of the Rings überhaupt im Kino gesehen habe. Da ich ja einerseits, ich bin, wo der dritte im Kino war, bin ich 11 gewesen. Aber gut, das hat mich nicht sollen abhalten. Aber nein, ich bin halt eben, wie ich glaube in der letzten Episode auch gesagt habe, recht ein Latecomer ins Mittelerde-Universum. Darum habe ich den Bandwagon das erste Mal verpasst. Darum bin ich jetzt froh, dass ich diese Lücke können füllen konnte. Wie auch das letzte Mal gesagt, es ist das erste Mal in mindestens 10 Jahren gewesen, dass ich die Kinofassung gesehen habe, nicht die Extended Version. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich finde Extended Version ist für mich der Goldstandard, aber ich finde, die Kinofassung hat mich jetzt doch sehr beeindruckt, dass halt wie gut die Sachen, die in der Extended Version drin sind, zum Teil umgeschnitten worden ist. Also so im Sinn von, es funktioniert auch ohne den zusätzlichen Kontext, den einem die Extended Version gibt. Und einfach das Pacing von diesen Filmen ist grandios. Eben, ich bin 11 Stunden lang total bei der Sache gewesen. Ich habe nie irgendwie Schlafalarmglocken gehört, Leute. In der Storytelling-Dimension ist das grossartig. Also du hast so vor allem Two Towers, du hast so die Geschichte, wo du wie viele sieben Protagonisten oder was auch immer folgst in irgendwie 3 oder 4 Handlungssträngen und es geht einfach so effortless von Handlungsstrang zu Handlungsstrang und ja, also Drehbuch und Schnittleistung allein ist umwerfend. Und ja, also das und sind einfach so die Klasse 11 Stunden lang auf der grossen Leinwand zu haben, gar nicht besser.
Also nur bevor da jemand noch ein bisschen besserwisserisch kommt, wenn man sagt 11 Stunden, ist das inklusive Halbstundpause zwischen jedem Film.
Also 10 Stunden.
Bitte keine Hate-Messages. Ich will noch schnell zu der Extended Version sagen, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, Alan. Ich habe effektiv den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, das zweite Mal in der Kinofassung. Und ich habe das erste Mal, als ich gesehen habe, also die Extended Version gesehen. Und eben, also es ist jetzt auch schon etwa 10 Jahre her, seit ich es zum zweiten Mal gesehen habe. Es ist einfach sehr lange her, seit ich die Extended Edition gesehen habe, und ich habe es nur einmal gesehen. Und ich habe im dritten Teil bei mega vielen Szenen gewusst, ah, da fehlt etwas. Also einerseits hat es mich erzählerisch irgendwie teilweise gestört, aber auch so zu wissen, dass Szenen, die irgendwie ich gefunden habe, sind noch wichtig gewesen. Zum Beispiel eben, Saruman sind tot, oder im dritten Teil, finde ich, merkt man, oder habe ich gemerkt, da geht es für mich gewisse Stellen nicht ganz auf. Beim 1 und beim 2 habe ich nie irgendetwas vermisst gehabt. Also ja, ich finde auch, wegen dem kommst du gleich mega gut mit, aber ich finde, wieso das Niveau, wo der Kino-Cut vom 1 und vom 2 hat, ist bei mir im 3 dann schon immer, dort hat es schon so ein paar Sachen, wo ich sage, wie kommt er jetzt genau zu dem, wie kommt der Aragorn zu dem Boot? Also es hat so eine Szene, wo er irgendwie das Boot mit den Toten, das ist so, dort fehlt irgendwie, also dort geht es mich dann erzählen, ist einfach sehr holprig.
Also ich meine, ich habe seit es die Extended Editions gibt von jedem Film, habe ich eigentlich immer die Extended Edition von jedem Film geschaut, because why would I not? Aber es ist jetzt doch schon eine Weile her, seit ich es das letzte Mal gesehen habe und mich hat es jetzt auch im dritten Teil überhaupt nicht gestört. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass irgendetwas gefehlt hat.
Also aber auch wirklich, im Saruman sind tot nicht? Oder einfach sein Abschluss?
Ja, ich weiß, dass das jetzt mehr sein, aber ich finde so, wie sie es gelöst haben, indem sie einfach sagen, er ist jetzt halt in dem Turm fertig. Es funktioniert im Film selber.
Nein, es funktioniert für mich nicht.
Also es ist so, es stört mich in dem Sinn, eben, dass ich weiß, wie das die ganze Szene aufgebaut ist. Aber wenn ich mich jetzt in jemanden reinversetze, der die Extended Edition nicht gesehen hat, es geht auf. Es ist nicht 100% super, weil eben Saruman ist der Poster-Bösewicht vom zweiten Film gewesen und nachher siehst du im dritten Film einfach nicht mehr. Ja, das ist ein blinder Fleck, wo du nicht ganz kannst auflösen. Aber im Wissen, dass da halt auch so gewisse vom Studio auferlegte Katzen müssen gemacht werden, es ist so, es ist nicht 100% elegant, aber so wie sie es gelöst haben, ist es für mich so stimmig, wie es kann sein, würde ich sagen. Aber eben, ich bin gerade mit dir einig, dass Saruman seinen Tod wahrscheinlich das eklatanteste Beispiel ist von etwas, was nur in der Extended Edition ist, wo wahrscheinlich in der Kinofassung auch müsste drin sein.
Mhm. Aber hey, das ist im Fall Return of the King, ist der Film, den ich am meisten im Kino gesehen habe. Jetzt mit dem ist es 5-mal. Ich habe 4-mal gesehen damals, als er rausgekommen ist im Kino.
Ah.
Und jetzt nochmal.
Okay, ja. Krass. Aha. Ich vergiss immer, dass ihr so alt seid.
So uralt.
Ja gut, kommen wir vom Kino zum Streaming und zum allerersten Film. Wenn es etwas gibt, was ich mag, dann sind das RegisseurInnen mit Range. RegisseurInnen, die am einen Tag Sachen wie Babe oder Happy Feet machen und dann irgendwie kurz darauf haben Mad Max Fury Road. Das Beispiel ist der George Miller, aber es gibt auch den David Lowery, der in die Kategorie gehört. Er hat die bildgewaltige Literaturverfilmung The Green Knight gemacht. Das war für mich einer der faszinierendsten Filme von 2021. Und hat aber auch Geistergeschichte Ghost Story oder einen kitschigen Crowdpleaser The Old Man and the Gun gemacht. Und irgendwie macht er alles, auch Disney-Realverfilmungen. Eine von denen ist Peter Pan and Wendy. Das ist nach Pete's Dragon seine zweite Realverfilmung, die er für Disney macht. Und der Film basiert auf einem Animationsfilm von 1953, also Peter Pan, wo das Jahr 70 wird. Zufall. Und der Film nimmt ein paar kleine Anpassungen an der Story vor. Er rückt unter anderem Wendy ein bisschen mehr ins Zentrum von der Geschichte und er verleiht auch der Figur von Captain Hook ein bisschen mehr Hintergrundstory. Gespielt wird der Captain Hook im Film von Jude Law. Für die anderen Hauptrollen setzt der Film aber vor allem auf Newcomer. Peter Pan wird von Alexander Maloney gespielt, während Wendy von der Ever Anderson gespielt wird. Sie ist übrigens die Tochter von Paul W.S. Anderson und der Mila Jovovich. Olivia, wie ist dir mit dem Film ergangen? Oder um es anders zu fragen, Krokodil oder Krokonodil?
Okay. bevor ich die Frage beantworte, will ich nur kurz sagen, du hast gesagt, basiert auf einem Animationsfilm von 1953, aber es natürlich basiert auch auf einem Buch und auf einem Theaterstück von J.M. Barrie, also Peter Pan und Wendy, so von Anfangs 20. Jahrhundert. Und es ist vielleicht auch besser so, weil die Disney-Verfilmung von, aus den 50er ist, also etwas vom Rassistischen, was ich je gesehen habe. Und zwar straight up wirklich ganz, ganz schlimm in Bezug auf amerikanische Ureinwohner. Also,
gut, sie haben Pocahontas dann noch gefunden, quasi top.
Nein. Es ist wirklich schlimm. Es ist ein Lied, es geht darum, warum ist die Rothaut rot? Und sie singen das Lied und es ist schlimm. Also von dem her ist gut, dass es jetzt vielleicht etwas anderes gibt zum Schauen. Aber ich muss sagen, overall hat mich jetzt die Verfilmung nicht so mega überzeugt. Weil für mich ist mega wichtig, ich meine, es geht ja eigentlich darum, also wir haben eigentlich gar nicht gesagt, um was es geht. He? Also es gibt sicher Leute, die vielleicht noch nie von Peter Pan gehört haben. Und der Peter Pan ist quasi ein Bub, der nie erwachsen wird und er wohnt im Nimmerland. Und dann eines Tages kommt er eben auf London, so Ende 19. Jahrhundert, und er nimmt Darlings mit, also die Wendy und ihre zwei Brüder, fliegen mit ihm am Morgenstern vorbei nach rechts ins Nimmerland, und dann haben sie dort eben Abenteuer, wo sie eben zum Beispiel den Captain Hook und so treffen. Und es geht eigentlich darum, eben, dass halt irgendwann die Kindheit endet und dass man halt ein paar Sachen muss aufgeben, außer halt eben, du bist der Peter Pan, weil er weigert sich zum Erwachsenwerden. Und für mich ist es dann so, was du dann musst haben, ist so, du musst einen Grund haben, warum du nicht möchtest erwachsen werden, oder? Also beyond so, also es muss irgendwie ein Nimmerland, muss mega lässig sein, der Peter Pan muss eine faszinierende Figur sein, dass du mit ihm willst auf Abenteuer gehen und sagen, ja, ich gehe dort an, ich vergiss alles zu meiner Familie, ist mir eigentlich egal, meine Eltern, das fällt alles weg. Und ich finde einfach, das Nimmerland hat irgendwie nicht so, ist nicht so, ein Raum für Abenteuer. Es ist eigentlich eine Insel, eine grüne Insel. Und dann hast du vielleicht auch, ja, da neben dir hat es ein Piratenschiff und du siehst noch kurz irgendwie mehr Jungfrauen und that's it. Aber du hast nie so den Sinn von einem Abenteuer, das Gespür für ein Abenteuer. Und ich finde ehrlich gesagt auch, der Peter Pan er ist okay, aber er ist jetzt nicht mega überzeugend.
Also er ist vor allem ein kleiner Shit. Aber das gefällt mir eben.
aber der Peter Pan ist immer ein Shit. Mhm. Das ist es eben, weil Kinder sind halt einfach manchmal egoistische Arschlöcher. Mhm. Und er ist eben halt auch die Seite von Kind. Und ich finde, das ist gut, das muss es schon drin haben. Aber was er nicht hat, ist das, was ihn charmant macht. Finde ich. Ja. Und das fehlt mir so. Und was sie geändert haben, ist, traditionellerweise wird der Hook vom gleichen Schauspieler gespielt, wo der Mr. Darling spielt, also der Vater von der Darling-Kinder, von der Wendy und ihren Brüdern. Und das haben sie da jetzt nicht gemacht.
Gibt es eine These oder einen Grund, warum nicht? Weil das habe ich mich auch gefragt, das ist so etwas, was ich finde.
Ja, weil es gibt natürlich eine ganz interessante Dynamik, wenn der Bösewicht dein eigener Vater ist, oder? Quasi. Ist das eine interessante Dynamik, wenn du das nicht hast. Aber was ist stattdessen gemacht haben, ich glaube, wir können das sagen, ist nicht so ein Spoiler, dass sie viel mehr interessiert sind in die Beziehung zwischen dem Pan und dem Hook und dort etwas drin quasi dazu erfindet, wo so meines Wissens nach nicht in der Originalquelle drin ist. Aber ich finde jetzt, das hat jetzt nicht mega viel zu der Story beigetragen. Ich finde es nicht so überzeugend die Leseart quasi. So für mich overall mehr Croco No Deal.
Sehr gut.
Also ich has jetzt, um da den Ansatz zu knüpfen, ich has eigentlich noch schön gefunden, dass sie versucht haben, mit dem Hook mal ein bisschen etwas anderes zu machen, als einfach Freudsche Psychoanalyse 101. Und es mehr so in Richtung Hegelsche Dialektik zu verlagern. Nein,
jetzt sind alle abgestellt.
Nein, These ist ja grundsätzlich, Nimmerland braucht sowohl den Captain Hook als auch den Peter Pan. Der eine kann den anderen nicht besiegen, weil Nimmerland ist Nimmerland, weil sie beide immer gegeneinander kämpfen. Und ich habe gefunden, es ist nicht zu Ende gedacht, aber es ist für mich ein interessanter Versuch gewesen, aus den vorgefassten Formen, die es von diesen Figuren gibt, aufzubrechen. Und ich finde, dass der Dings, dass der Peter Pan jetzt hier nicht so eine einnehmende Figur ist, sondern dass sie wirklich so ein bisschen die Arschlochseite von ihm hervorgehoben haben. Ich finde, der Film gibt dem so ein interessantes Gegengewicht, indem er sagt, hey, der Peter Pan ist einnehmend, weil in der Welt von der Darlings, also in der echten Welt, in Anführungszeichen, ist der Peter Pan bereits ein Kinderbuch und die Leute kennen den Peter Pan. Und dass ihre Reise nach Nimmerland dann eigentlich viel mehr davon handelt, wie dass man von den eigenen Idealen und von der eigenen Fantasie, wenn man die Ideale und wenn man die Fantasie hat und wenn man dann mit der Realität konfrontiert sind, sind die Ideale und die Fantasie dann gar nicht mehr so attraktiv, wie sie ursprünglich gewesen sind. Und eben, dass der Wendy ihre Schlussfolgerung dann eigentlich ist, ich stelle mir vor, dass ich ein Kind bleiben will, aber im Endeffekt, wenn ich den Peter Pan anschaue, ist das dann eigentlich gar nicht so eine coole Sache. Dann,
ja. Ja. Das macht schon Sinn, aber andere Versionen haben das, aber sie haben auch quasi der Peter Pan ist immer schon Geschichte, weil die Mutter erzählt ihnen immer vom Peter Pan.
Das stimmt, ja.
Aber eben, du hast trotzdem noch the addition of like some sort of charm. Und darum, ja.
Meine Erfahrung mit dem, oder mein Erlebnis mit dem Film war, ich bin am Anfang nicht so on board gewesen, und je länger der Film gegangen ist, bin ich eigentlich immer mehr on board gewesen, weil eben, er ist nicht perfekt, die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen, ja, nennen wir es mal Handlungsstränge, passen jetzt nicht so gut zueinander, aber was mir gefallen hat, ist halt eben die erzählerische Experimentierfreude und dass es ein bisschen etwas anderes versucht zu machen und dass es nicht gerade im Vergleich zu anderen Disney-Live-Action-Verfilmungen, dass David Lowery nicht einfach nur die ursprüngliche Geschichte nachher erzählt und dass die Sachen, die er sich dazu oder die er und sein Dreibuchpartner sich dazu überlegt haben, ich sehe die Überlegungen und ich sehe das Attraktive hinter diesen Ideen. Ob sie jetzt gut, also optimal umgesetzt worden sind, ist eine andere Frage, aber die Kreativität hat mich dann schlussendlich doch noch überzeugt. Und ich habe Spass gehabt, Jude Law dabei zuzuschauen, das zu machen, was er macht. Gut, vielleicht ist es halt einfach, weil ich ihn als junger Dumbledore auch noch im Kopf habe und als junger Dumbledore sieht er einfach 2,5 Stunden so gelangweilt aus und da ist einfach so, macht ein bisschen seich, good for him.
Okay, also mein Problem ist eben, dass ich meistens, also ich habe wieder mal als Teenager, auch im Jahr 2003, also wo The Return of the King rausgekommen ist, hat es halt eben schon mal eine Peter Pan Version gehabt vom PJ Hogan. Und dort ist der Jason Isaacs, ist der Mr. Darling und der Hook gsi. Und er ist so deliciously villainous, weißt, so extravagant und so. Und für mich ist der Jude Law ein bisschen zu ernst gsi, weil ich finde, er muss ein bisschen unhinged sein. Mhm. Weil der Peter Pan ist auch so larger than life und dann finde ich, der Hook muss das mehr haben. Für mich hat er so nicht so ganz überzeugt in dieser Rolle, aber ja.
Ich finde es auch spannend, dass ihr jetzt gar nicht zu den Bildern gesagt habt, gar nicht zu den Visuals, weil ich habe gefunden, das ist so für mich noch am ersten Tag, wo man so im Lowry seine Handschrift, wo man am ersten gesehen hat, wie fest sich die Film, gerade das, was du vorher gesagt hast, Alan, wie fest sich der Film abhebt von den Live-Action-Sachen, die Disney macht. Also die anderen, die irgendwie findet, das sind interessante Kamerafahrten, interessante Shots gesucht worden und irgendwie gefunden worden. Und das hat mich irgendwie so beruhigt, weil ich halt schon gedacht habe, hey, es kann ja nicht sein, dass ich etwas mache wie Green Knight, wo einfach jeder Shot ist so schön und dann kommt nachher irgendein Disney-Film, der langweilig ist und so nach dem ersten Trailer habe ich gedacht, kommt das gut? Und in dieser Hinsicht hat mich der Film halt schon mega abgeholt. Also, sonst bin ich sehr fest bei euch. Ich finde, es ist für mich wieder das Gleiche wie mit Pinocchio. Und also nicht Inhalt, sondern ich habe halt auch keinen Zugang zum Pinocchio-Originalfilm und zu dieser Story. Und ich habe auch keinen Zugang zu der Peter Pan-Original-Story. Ich glaube, ich werde eh nie genug Carrots, um die Film gut zu finden. Ich hätte mir auch einen extravaganteren Hook gewünscht, bin aber sehr froh, dass der Jude Law Freude hat, weil ich finde, auch das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist bei einem Disney-Live-Action-Film. Die ganzen Kinder kann man für mich irgendwie, würde ich mich nicht daran erinnern. Ja, es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, wir waren vorher nicht zu Guardians of the Galaxy nachher so ein bisschen zum ähnlichen Schluss gekommen, aber es ist wie so, it could be worse.
Ja.
Und it has been worse.
Das stimmt. Aber eben, und ich muss auch sagen, ich vergleiche es jetzt mit der meiner Erinnerung an einen Film, den ich vor 20 Jahren gesehen habe. Also es kann natürlich auch sein, dass der jetzt im Nachhinein nicht wahnsinnig überzeugt. Aber in meiner Erinnerung ist er der bessere Film. Und was ich auch noch finde, halt bei Peter Pan und Wendy jetzt, ist, dass es tut halt auch so ein paar Leute vom Cast so ein bisschen nicht optimal nutzen. Ich finde zum Beispiel den Alan Tudyk als Mr. Darling, ich meine, der hat irgendwie zwei Sätze. Und Tiara Shahidi als Tinkerbell, weil sie ist eigentlich ein stummer Charakter. Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen ein Waste von like, good actors.
Genau, und beim Alan Tudyk ist es dann eben doppelt strange, dass man so einen grossen Schauspieler nimmt, also wo einfach quasi jetzt in jedem Disney-Film darf sein, aber so einen grossen Schauspieler nimmt für dann so eine kleine, also es ist so komplett eben mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass es ja eigentlich die Doppelrolle ist, wo das finde ich mir ja sehr, sehr weird. Da hätte man wenigstens lieber irgendeinen No-Name sollen, oder?
Okay, ich meine, es klingt jetzt alles sehr negativ. Ich würde sagen, wenn ich Kind hätte und wir würden einen Film schauen, dann könnten wir den schauen und ich denke, sie hätten gute Zeit, dann like, we would have fun. It's fine. Es ist nicht so, dass ich es
sage. Du sagst es jetzt einfach, damit wir nicht wieder das Mail bekommen, was heisst, ja, der Dani, im Dani seine Perspektive fehlt.
nein, aber ich finde, ja, eben, ich glaube, für mich ist halt wahrscheinlich auch ein Nostalgiefaktor und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt jemand zum ersten Mal dieser Geschichte begegnet in diesem Film, dann ist das trotzdem lässig.
Dann ist es wahrscheinlich richtet es weniger Schaden an als der originale Film.
Definitiv, den sollte man nicht schauen.
Und wenn man also auf der Meta-Ebene denkt, Pete's Dragon hat ja mehr oder weniger im Alleingang eine Ghost Story von David Lowery finanziert, darum freue ich mich jetzt auf das Nächste, was der David Lowery für sich kann machen mit dem Disney-Klüter.
Disney-Klüter. Gut. Peter Pan und Wendy ist am 28. April auf Disney Plus erschienen. Wenn ihr wissen wollt, was wir, oder besser gesagt der Alan und der Donny von The Green Knight, dem letzten Film von David Lowery, haltet, dann hört die Folge Nummer 30. Nicht die Folge Nummer 30, sondern die Folge Nummer 32 vom Marvel Cinematic Universe ist der Film Guardians of the Galaxy Volume 3. Der dritte Teil von der Filmreihe von James Gunn über den wild zusammengewürfelten Alien-Superheld in einen Haufen ist auch gleichzeitig der Abschluss von dieser Reihe. In diesem Film stellen sich die Guardians um den Star-Lord, Nebula und Co. einem High Evolutionary entgegen, einem sadistischen Überwesen, der als Schöpfer versucht, die perfekten Wesen zu erschaffen. Eine von seinen Kreationen, der schiesswütige Waschbär Rocket, wird er jetzt unbedingt wieder zurückhaben. Und eben geschrieben und verfilmt wurde, ist das Ganze von James Gunn, der auch schon die ersten beiden Filme gemacht hat. Das ist nicht immer so sicher gewesen. Marvel hat den Regisseur 2018 geführt, weil alte geschmacklose Tweets von ihm vorgekommen sind. Ein Jahr später hat man ihn dann wieder eingestellt, aber dort hat er dann mit dem Suicide Squad und DC, wo er jetzt neue Filmuniversen betreut, bereits ein neues Zuhause gefunden. Und darum ist Guardians of the Galaxy damit auch nicht nur für Guardians ein bisschen Abschied, sondern auch für ihn selber. Alan, du hast den Film angeschaut. Überzeugt er dich oder ist er mehr so Guardians of the Galaxy?
Ich habe an dieser Stelle schon vermehrt meinen Senf zum MCU dazugegeben. Muss ich fairerweise auch, also wenn ich mich da darüber aufrege, muss ich mich da auch darüber positiv äußern. Also ich bin schockiert, wie gut mir der Film gefallen hat.
Ich auch.
Gut, einerseits schockiert, andererseits, also ich habe jetzt zwar Guardians of the Galaxy 1 und 2 schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber gerade der zweite ist schon immer, habe ich recht hoch bewertet im Kontext vom MCU. Bin jetzt gespannt, ob das bei meinem gegenwärtigen Rewatch dann immer noch der Fall wird sein. Aber Item, also Guardians of the Galaxy 3 profitiert für mich einerseits sehr fest davon, also was im Moment so seine Marvel-interne Konkurrenz ist. Also wenn du so Sachen wie Ant-Man and the Wasp, Quantumania oder Thor Love and Thunder oder sogar der allgemein sehr gut bewertete Spider-Man No Way Home hast, ist Guardians of the Galaxy 3 einfach für mich ein anderes Kaliber, weil das ist ein Film, wo effektiv persönliche Handschrift trägt, was unter anderem der Tatsache geschuldet ist, dass der James Gunn einer von den Marvel-Regisseuren ist, der am meisten kreative Freiheiten genießt oder genossen hat. Das liegt daran, dass Guardians schon, also ja, nein, ich würde sagen, mit Abstand die charismatischsten Figuren im Universum sind, dass du bereits zwei Filme und diverse andere Filme, die dann sie Cameos gehabt haben, als emotionale Basis hast. Das alles kommt dann zusammen mit ja, halt so Sachen, die im Marvel-Universum so ein bisschen zur Seltenheit geworden sind. Also du hast mehr physische, haptische Sets als in der Vergangenheit. Du hast ein kleines visuelles Konzept. Der Humor ist besser als auch schon. Es ist durchaus berührend. Also es sind wirklich so all die Sachen, wo das MCU für mich in den letzten 3-4 Jahren überhaupt nicht mehr gewesen ist, sind jetzt hier vorhanden. Ich bin immer noch der Meinung, dass der James Gunn so ein bisschen ein One-Trick-Pony ist. Also was er kann, macht er jetzt hier einfach 2,5 Stunden lang. Also ja, es ist so, das Rad erfindet er jetzt mit dem Film nicht neu. Aber eben, wie gesagt, das, was er kann, kann er gut. Und das ist im jetzigen Marvel-Kontext schon mehr als genug, um den Film rauszustechen als definitiv das Beste, was Marvel seit 2019 zustande gebracht hat, mindestens.
Ich weiß gar nicht so viel anders dazu sagen. Ich glaube, unterm Strich finde ich es nachher, ja, hat es dann für mich doch nicht so fest mich umgehauen, wie glaube dich. Was, glaube ich, mir wirklich schon so in dieser Marvel-Fatigue geschuldet ist, wobei, also sie haben für mich jetzt in den letzten Monaten, oder in den letzten Jahren zu viel Schaden angerichtet, dass ich jetzt noch so plötzlich kann sagen, ah, mal, du bist mega toll und alles ist mega gut. Wenn dann ein guter Film kommt, von dem her, ich glaube, das ist sicher auch nicht ganz so ungefiltert, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Aber für mich ist das der One-Trick-Pony-Ding dann schon ein bisschen zu fest durchgeschonen. Also eben einfach so, hey, weißt du nicht weiter, was mache ich? Komm, hau nochmal irgendeinen Song rein. Also das, wenn ich denke, er hat so seine Tricks und er weiß, sie funktionieren und er verlässt sich für mich in dem Film dann ein bisschen zu fest auf die Tricks. Ja, es ist sicher ein düstererer Film als die anderen zwei Teile, was ich noch schön finde. Ich finde es auch sehr beruhigend, wie er die Reihe zum Schluss bringt. Ich will jetzt keinen Spoiler sagen, aber er macht es besser, als ich befürchtet habe. Ja, aber für mich ist der Film extrem überladen, also von Charakteren, dass man irgendwie beim Schauen ist mir das so irgendwie reingekommen, also irgendwie der Sylvester Stallone, der für zwei Szenen und dazu kommt und die Figur braucht es wirklich nicht. Natürlich braucht es, also ich werde es in der Geschichte irgendwie erzählt, aber du hast auch das Gefühl, das hat recht viele Leute, die einfach noch schnell sind, ihre Paycheck abholen und irgendwie in die Geschichte reingebracht worden sind. Zoe Saldana ist auch noch dabei, wo ich nicht ganz sicher bin, habe ich wahrscheinlich einfach verpasst gehabt. Ja.
Ich habe eine Frage zu dem. Okay, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, aber etwas, was für mich so eine Barriere ist, weil ich den Film vielleicht nicht schauen will, und das ist eigentlich nicht ein wichtiger Grund. Aber eben Gamora, gespielt von Zoe Saldana, ist ja quasi, also die Gamora aus den vorherigen zwei Guardians-Filmen ist ja eigentlich tot. Sie ist ja, sorry, spoiler, I guess, I don't know. Es ist umgebracht worden in Endgame, oder? Genau.
I think
in Endgame, ja. Und dann kommt aber in Endgame kommt halt eine ältere Version, also eine Version von einem früheren Moment in der Timeline, kommt ins Jetzt quasi. Und das ist halt jemand, der nicht mit den Guardians quasi all die Abenteuer gehabt hat und so. Das heisst, sie ist sie, aber sie ist auch jemand anders. Und was ich eben immer so ein bisschen einen langweiligen Teil gefunden habe von diesen Filmen, ist so die Peter Quill und Gamora Love Story, weil das ist einfach so useless. Das ist einfach dort, weil those are attractive people of compatible sexualities und so it must happen. Habe ich nicht überzeugt. Und jetzt habe ich wieder fragen, ist das etwas, was mega zentral ist in dem Film?
Ich will nicht sagen, dass es zentral ist.
Mega zentral. Nein.
Also es ist so,
es ist nicht peripher.
Ja, aber es ist, sagen wir so, es ist ein es dient einem Arc. Ist der Arc gut? Nein. Aber er, wie soll ich sagen, es wird quasi, der Film wird quasi dafür eingesetzt, dass man mit dieser ganzen Gamora-Geschichte abschließen kann. Also, dass man am Schluss an einen Punkt kommt, wo ich so, okay, die beiden Figuren existieren und dass die unresolved issues, die zwischen den beiden Figuren gewesen sind, die sind jetzt beigelegt und jetzt kann Zoe Saldana aus dem MCU ausscheiden und der Chris Pratt kann machen, was er macht. Also es ist so...
Wait, is this a spoiler?
Das ist kein Spoiler.
Nein,
Zoe Saldana, Zoe Saldana hat gesagt, sie wird nicht mehr. Wie auch der Dave Bautista. Aber ja, also es ist so, ich finde, das ist etwas, wo der eben Details vom Arc kann man darüber streiten. Aber ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, zu dem, was mir am Film noch nicht schlecht gefällt, ist, dass er so gewisse Beziehungen und gewisse Figurenkonstellationen für mich recht überraschend konsequent enddenkt. Also ein anderes Beispiel ist die Freundschaft zwischen dem Mantis und dem Drax, wo doch auf eine Art thematisiert ist, wo ich jetzt nicht unbedingt können damit rechnen, dass es so zur Sprache kommt. Und das habe ich eigentlich noch schön gefunden.
Random Thought, Maria Bakalova ist wirklich, wirklich Glück gehabt, dass sie den Film darf. Sie ist so eine tolle Rolle, die sie da machen.
Yeah.
Es hat wirklich einfach viele Leute drin, wo ich denke, hey, die hätte man vielleicht auch nicht gebraucht. Also weißt du, viele Figuren, die noch vorkommen, wo ich finde, sie erzählen doch, dass die einfach nicht mehr rum sind. Also auch der Bicky, wo halt im zweiten Teil so ein bisschen bösewicht war.
Ich habe völlig vergessen, dass sie im zweiten dabei
war. Ja, und sie wird das unter den Film geschleift, wo ich einfach denke, hey, weniger ist mehr. Und das ist wirklich so, ich habe das Gefühl, also du hast das noch schön gesagt in deiner Kritik, wo man übrigens auf maximumcinema.ch nachlesen kann. Das ist nicht das letzte Mal, wo ich auf die Kritik hinweise. Dass das halt wie der Film eigentlich sich sehr fest nicht ums Marvel-Universum, ums restliche schert oder so, wirklich sein eigenes Ding macht. Aber der Lore von dem eigenen Universum ist schon so gross und man packt irgendwie schon so viel von dem rein, dass ich wie finde, auch dort hat es schon weniger, also es ist wie so, ich bin schon gut, dass noch nichts anderes in dem Film drin ist, weil nur schon das, was in den Guardians-Film drin ist, ist mir wie schon zu gross. Also, mir ist wirklich scheißegal, was James Gunn seinem Bruder mit einem Pfeil machen will. Und da wird so viel Zeit drauf verwendet, dass man dem seine Story noch.
Das stimmt. Aber hankerum muss ich jetzt eigentlich sehen, den Sean Gunn gern drum. Und das hat einzig und allein mit der halben Season von Gilmore Girls, die ich gesehen habe, zu tun.
Was? Sorry, du findest es toll, weil er der Kirk ist. Was?
Ja, also nein, darum sehe ich einfach den Sean Gunn gern. Aber nein, ich bin absolut einverstanden. Also der Film könnte gut 20, 25 Minuten kürzer sein. Und dazu gehört, dass man den weirdy Sean Gunn Maria Bakalova Subplot rausstreicht und diverse Figuren rausnimmt und so. Also da bin ich absolut einverstanden.
Und es hat so viele Cameos in dem Film drin, wo ich finde, sind auch so wasted. Also irgendwo habe ich quasi der Pete Davidson ist noch dabei und hat irgendwie eine Rolle. Ja, spielt irgendeines von den Aliens. Ich bin also gesagt,
okay.
Warum? Also ja, also was ich finde, merkt man halt schon mega fest, ist, dass der James Gunn wirklich einfach allen Leuten, die je mit ihm geschafft haben, mit dem Film nochmal einen Job gegeben hat. Also er wird auch recht oft vorgeworfen, dass er, ich weiss den Namen jetzt nicht, seine Partnerin in mega viel Zeugs castet, wo er macht, wo sie einfach irgendwelche grossen Rollen hat. Und das ist ihm immer so ein vorgeworfen worden. Bei dem Film ist es mega auffallend, weil es hat so viele Sprechrollen, wo von irgendwelchen Figuren gemacht wurden, von irgendwelchen Schauspielern, die irgendwie im ersten Teil von Guardians irgendeine andere Rolle gespielt haben und halt die Figur kommt nicht mehr vor und dann dürfen sie jetzt irgendetwas sprechen, wie der Otter und alles. Ich dachte, ja gut, dann hat es wirklich einfach, also fair enough, einfach so all seine Buddies nochmal einen Job gegeben und damit die alle irgendwie noch in Royalties abgreifen und dann...
That's how you play the system.
Ja, also ich merke den Film schon wieder ein bisschen das Fuck you an, wo er gegen Marvel hat. Also auch, dass er irgendwie nachher in Presse, auf der Pressetour so Sachen sagt, wie er irgendwie das Lore von den Infinity Stones in anderthalb Stunden geschrieben hat, einfach irgendwelche Scheiße erfunden. Finde ich so, ja, okay, er ist wirklich, er geht. Und ich meine, fair enough, he's been treated like shit, aber...
Ja.
Ja, good luck finding a replacement for them thing.
Ja, also eben darum ist Guardians of the Galaxy 3, eben muss man im gleichen Atemzug, wo man ihn lobt, muss man auch sagen, das ist ein verhältnismäßiger Erfolg fürs MCU, wo so wahrscheinlich eher ein zwiespältiger Segen ist, weil eben auf der einen Seite Person, die dafür verantwortlich ist, geht und ist aktiv dran, die Brücke zu verbrennen zu Marvel und eben andererseits, der Film hat absolut kein Interesse daran, sich in einen grösseren narrativen Kontext einzubetten, darum ist das, was gut ist an Guardians of the Galaxy 3, höchstwahrscheinlich nicht relevant für das, was im MCU im Moment sonst so passiert.
Freuen wir uns auf. Was ist das Nächste, was kommt?
The Marvels vielleicht?
Ja, wahrscheinlich. Freuen wir uns auf. The Marvels, I guess. Okay, auf den freue ich mich effektiv sogar noch ein bisschen.
Ja, der könnte noch lässig sein.
Das wird einfach Dings, das wird einfach die Marvel-Strategie für die nächsten 20 Jahre sein. Sie geben uns einfach irgendwie 5 schlechte Filme, nachher kommt einer, der einigermaßen sich anfühlt wie ein Film, und nachher ist es so, ah ja, der nächste könnte noch gut werden. Und nachher wird er nicht gut, und so, ah, der übernächste könnte noch gut werden. Und nachher kommt dann irgendwann einer, ist dann wieder gut, und so, okay, gut, das halten uns jetzt wieder 5 Jahre bei der Stange.
Ja. Das so ist so, nicht anders. Gut, Guardians of the Galaxy Volume 3 ist seit dem 5. Mai im Kino. Alan, seine Besprechung zum Film findet ihr auf www.maximumcinema.ch. Im Film spielt auch das Mal wieder der Chris Pratt als Star-Lord, Karen Gillan als Nebula, der Dave Bautista als Drax, Zoe Saldana als Gamora, Tom Clementiff als Mantis, sowie der Vin Diesel als die Stimme von Groot und der Bradley Cooper als die Stimme von Rocket mit. Neu dazu stoßen der Jakudi Iwuji als High Evolutionary sowie der Will Poulter als Adam Warlock. Dass der Stanley Tucci auch Film und Serie macht, vergisst man sehr leicht bei all dem Koch-Content, den er auf seinem Instagram-Account und mit seinen Kochbüchern raushaut. Tatsächlich war er im letzten Jahr auch nur gerade die 2 Sachen zu sehen gewesen, und dieses Jahr steht sogar nur etwas auf dem Programm, nämlich die Serie Citadel. Dort spielt er die Rolle von Bernard Orlick, wo der Tech-Nerd bei einer Keimorganisation namens Citadel ist. Citadel ist ein Geheimdienst, der keiner Nation angehört, weil Nationen offenbar böse sind. Und eine Organisation ohne Aufsicht weiss besser, was das Beste für die Welt ist. Also so ein bisschen wie die FIFA. Am Anfang von der Serie steht der Fall von Citadel. Die bösen Spionen von Manticore bringen alle Citadel-Agenten um. 2 von den Agenten sind Richard Madden, den man aus Game of Thrones kennen dürfte, und Priyanka Chopra Jonas, wo zum Beispiel in The White Tiger zu sehen war. Mit 300 Millionen Dollar Budget ist die Serie eine der teuersten Fernsehproduktionen überhaupt, und Amazon schafft bereits Spin-offs mit indischen und italienischen Fernsehsendern. Olivia, du und Alan haben euch die ersten 3 Folgen von der Serie angeschaut. Darum meine Frage, wie hot ist der Richard Madden? Und was kann die Serie?
Nein, Olivia, ich habe ganz, ganz schlechte Neuigkeit für dich. Eigentlich schaut man ja den Richard Madden gerne an, aber es ist grotesk in dieser Serie. Es ist wirklich ganz schlimm. Natürlich hast du vielleicht oben ohne Shot von ihm, damit er seine Muskeln zeigen kann. Und I don't like it. Es ist zu viel. Es ist exzessiv. Ich finde, wir müssen als Gesellschaft müssen wir einfach sagen, stopp, no more.
Und damit sind wir am Ende von dieser Folge.
Okay, aber sonst ist die Serie absolut plam-plam. Es ist wirklich so, also ich meine, wenn man dem zulässt, dieser Plot-Zusammenfassung, ich meine, es ist absolut der füdli-blutti Wahnsinn. Es wirklich, jemand hat sich überlegt, was machen Spion? Ah, sie spionieren, okay, los. Und dann muss es ja noch eine böse Gegenorganisation haben, und dann geht's los. Aber es ist so wie, es ist überhaupt nicht realistisch. Ich meine, der Richard Madden, sein Charakter, der sagt irgendwann mal Ski Boots activate, und dann tun seine Ski Boots sich aktivieren, und er tut irgendwo runterfahren, in einem Affentempo, notabene, ohne Helm. Und ich die ganze Zeit, der stirbt da, wenn er am Tempo da runterfährt. Und das sind die Sachen, wo man sich überlegt, wenn man sich da schaut, weil Geschichte ergibt null Sinn. Was das Wichtige ist eben, ist, dass, wo Citadel angegriffen wurde, ist am Anfang von dieser Serie, haben sie nachher, die Leute haben nachher Amnesie. For reasons. Plot reasons, die wirklich mega dumm sind. Das heisst, du hast Richard Madden als ein super Geheimagent, auch nur kann er sich nicht mehr daran erinnern, dass er ein super Geheimagent ist, und nachher ist immer so, wer bin ich früher gewesen, was läuft da mit dem Leben?
Bis mir jemand das Messer anschmeißt.
Genau, und das fängt er dann, weil er ist ja ein Spion, und der Körper kann sich daran erinnern, weisst
du? Es ist grandios, so ich muss schauen.
Nein, es ist wirklich, nein, es macht nichts Sinn auf dem Plot-Level da. Die Charaktere sind langweilig. Der Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas haben zero chemistry, obwohl sie sollten so eine leidenschaftliche Beziehung haben.
Es ist alles so verdammt awkward und boring.
Oh, so boring. It's terrible. Der Einzige, der gut ist, ist der Immortal Stanley Tucci, weil der kann also wirklich aus jedem Scheiß irgendwas Interessantes rausholen. Mm. Aber sonst, nein.
Also wir haben ja, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Episode, aber wir haben ja mal über den Grey Man geredet, und ich glaube, man kann sehr viele von meinen Kritikpunkten an den Grey Man copy-pasten und jetzt da zu Citadel rein tun. Es nicht insignifikantes Detail da ist, dass The Gray Man unter der Regie von den Russo Brothers entstanden ist und die Russo Brothers bei Citadel zu den treibenden Produzentenkräften gehören. Also ich sehe da langsam so ein kleines Muster, das vorkommt.
Sie versucht einfach nochmal und nochmal und nochmal ein
bisschen. Genau, ja.
Also bei ihnen ist eigentlich das MCU hat ihnen geholfen, zum besser zu sein und interessanter, als sie alleine sind.
Ja. Yep. Irgendjemand hat der Russo ihre Karriere sehr schön beschrieben. Es ist so, sie hat einen rekordebrechenden Film gemacht, wo irgendein Schimpans hätte können zu einem rekordebrechenden Film directen. Und jetzt muss die ganze Welt so tun, als wären sie ernst zu nehmen, die Regisseure.
Ja. Aber, ja,
also es ist wirklich so, also ich beschreibe Citadel so, es ist, also einerseits es merkt dem Ding einfach an, dass es irgendein Executive Boardroom von 10 Leuten mit Marketing-Tabellen und Graphs entworfen worden ist. Es wirkt alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen versetzt. Es ist so, es ist nicht, hey, was denken wir, was cool ist, oder was denken wir, ist eine gute Spionserie, sondern es ist so, wie hat in der Vergangenheit eine gute Spionserie ausgesehen, oder von was haben in der Vergangenheit gute Spionserien gehandelt. Es ist alles so, man versteht Optics, aber man versteht nicht, was hinter diesen Optics steht. Also, meine Lieblingsmoment diesbezüglich ist, dass einmal gibt es so eine sehr lange Kamerafahrt, wo sie Spannung aufbauen, damit, weil wir wissen, jemand von den Guten ist gekidnappt worden, aber es ist so inszeniert, als würden wir es nicht wissen. Aber es ist so, doch, ihr habt uns irgendwie vor zwei Szenen habt ihr uns mehr oder weniger gesagt, wer gekidnappt worden ist. Und also hast du einfach eine völlig feurige, irgendwie 45-sekündige Kamerafahrt, wo so Spannung aufbaut und nachher ist so der Reveal und nachher so, ja, das ist genau die Person, wo ihr mir schon gesagt habt, dass wir dort sitzen. Das ist so.
Ja.
Und? Wow. Und dann ist es, ja, und dann ist es auch handwerklich einfach so, es hat nichts Hand um Fuß. Action-Szenen sind völlig inkohärent gefilmt und zerschnitten. Du hast Momente, wo es irgendwie so gefilmt ist, als wo du das Gefühl hast, die SchauspielerInnen fallen es dann gerade irgendwie auf den Arsch. Aber es ist eigentlich gemeint gewesen, dass sie gerade irgendein Badass-Manöver abgeliefert haben. Und dann hast du dann das ganze Location-Hopping, inklusive Zürich-Cameo, wo du so eine Panoramaaufnahme vom Niederdorf, von dem Hauptbahnhof siehst. Und nachher sind wir irgendwo in einem Raum drin und das wäre es dann gewesen für Zürich. Und das ist gut, das ist Zürich, das ist nur in einer Szene, okay. Aber so geht es wirklich mit allen Locations. Es ist so, der Arc du Triomphe von der Eiffelturm, wir sind in Paris, Schnitt, wir sind irgendwo in einem anonymen Zimmer.
Ja, das ist... Voll, es ist, sie wollen mega so halt das Globale so ein bisschen pushen, oder? Weil das ist ja der Sinn an dieser ganzen Serie. Aber sie tun wie, das haben sie wie quasi ausgelagert an die anderen Serien, die sie schon geplant haben. Weil es ist nicht so, dass jetzt die Serie mega erfolgreich war und dann haben sie gefunden, okay, cool, jetzt machen wir unsere Spin-Offs. Sondern es war von Anfang an so konzipiert gewesen, dass du quasi eine Hauptserie hast, die in Amerika spielt und dann Ableger in verschiedenen Orten, wo halt dann mit Cast und Crew von diesen Ort sind, eben zum Beispiel Italien oder Indien. Also es ist quasi ein Versuch, um eine globale Franchise zu machen am Reissbrett.
Das klingt nach etwas, was überhaupt nicht schief gehen kann. Meine grosse Frage, weil jetzt Richard Madden auch so ein bisschen als James Bond gehandelt wird, nachdem er in dieser Serie war. Wie viel James Bond ist in dieser Serie drin?
Ich habe ein Review gehört von jemandem, der gefunden hat, es ist ein bisschen wie James Bond, Roger Moore.
The two magic words.
Ja, nein, aber ich habe das Gefühl, das verspricht so etwas, wo die Serie dann nachher nicht wirklich einhaltet.
Ich habe das Gefühl, es ist so auf dem Level von Ant-Man and the Wasp Quantumania ist Star Wars von Marvel. Ich glaube, es ist so ungefähr so.
Hast du das mal Kritik gewesen, gell?
Ja.
Oh, I love it. Ja, schade.
Nee.
Ja, nein. Also ich finde, wenn man eine gute Serie, spannende Action-Serie will schauen mit dem Richard Madden, dann sollen wir Bodyguard schauen. Fucking fantastic. Extremely tense. Er darf mit seinem eigenen Akzent reden. Love it. Ja, geil. Exciting. Mm. Und eine gute Spion-Serie ist Alias mit der Jennifer Garner. Ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter, aber admittedly, irgendwann ist sie dann auch so, macht es nicht mehr so viel Sinn, aber vor allem am Anfang ist es sehr, sehr gut und mega gute Action-Szene.
Ja, vor allem, wie viele Staffeln hat Alias?
5.
Okay, nach 5 Staffeln darf etwas auch nicht mehr wirklich Sinn ergeben. Wenn deine Serie nach der ersten Episode keinen Sinn ergibt, dann hast du ein Problem.
Das stimmt. Nein, aber es hat mich im Fall so aufgeregt, die ganze Zeit so dumme Sachen. Nachher sind so, einmal sagen so, ja, und du musst dort irgendwie so einen Ort infiltrieren und dann wirst du unseren neuen Spion nicht kennenlernen. Sie steht undercover. Und dann er so, ja, wer ist es? Und so, ja, du erkennst sie dann, wenn sie siehst. So, nein, wenn du jemanden du musst ihm doch sagen, wer das sein Kontakt ist dort. Du kannst doch einfach reinschicken und hoffen, dass jemand so sexy dort steht und macht, it's me, I am your contact. Weißt du? Also, so alles so dumme Sachen.
Das klingt wirklich nach einem guten James Bond-Film. Mir ist egal, was ihr sagt, das klingt nach einem guten James Bond-Film.
Ich weiss nicht, wie legitim das ist, eine politische Dimension von dieser Serie nach 3 Episoden schon ja, sich darüber aufzuhalten. Aber es ist so, ich gehe davon aus, es wird in der zweiten Hälfte von dieser Staffel wahrscheinlich noch ein bisschen problematisiert. Aber jetzt basierend auf den ersten 3 Episoden ist es so, okay, Citadel, ihr habt beschlossen, wir umgehen die Nationen und wir machen jetzt so quasi als technokratische Spionenelite, machen wir das, was das Beste ist für die Welt. Und sobald wir weg sind, gibt es einfach jeden Tag irgendwo einen Terroranschlag, wo Hunderte von Leuten sterben. Und es ist einfach so rein weltanschauungstechnisch einfach so, are you listening to yourself?
Das hat so Team America Vibes.
Aber was sie dann eben auch noch sagen, natürlich, damit sie da so sagen, ja, wir sind auf der richtigen Seite, die bösen Manticore sind so quasi so Oligarchen, wo irgendwie so halt the family, so irgendwie Familie quasi dabei sind und die wollen irgendwie die Weltordnung an sich reissen oder so irgendwas. Aber eben, die Alternative zu dem ist dann außernationale Organisation, ohne, wo niemandem Rechenschaft schuldig ist, quasi. Weil die wissen es am besten.
Es klingt wirklich wie so eine Lego Backstory von irgendeinem Set, wo so 2 Organisationen hast, die sich bekämpfen. Ja, also I love it. Ich will unbedingt mehr sehen. Citadel läuft schon seit dem 28. April im Wochenrhythmus auf Amazon Prime Video. Die 6. und finale Folge erscheint am 26. Mai und ich glaube, da gibt es 2 sehr grosse Empfehlungen. Vom Stanley Tucci, aber sonst wahrscheinlich nicht. Ja, was läuft auf maximumcinema.ch?
Was man kann lesen auf Maximum Cinema ist eine Rezension von der Alin Locher zu Plan 75, einem neuen Film von der Chie Hayakawa. Und in dem Film geht es so ein bisschen darum, er beschäftigt sich mit einem echten Problem von Japan, und zwar der Überalterung von der Gesellschaft, wo irgendwie ein Drittel von der Bevölkerung halt schon über 65 ist, und das ist quasi ein Problem, und der Film überlegt sich jetzt quasi auf eine dystopische Art und Weise, wie man da mit dem Problem könnte umgehen, und zwar indem man halt eben Leute, wenn sie 75 werden, dazu anregt, ob sie sich doch vielleicht mal überlegen, zum sich umbringen. Ja, zum Nutzen von der Gesellschaft. Und Alin findet, die verschiedenen Erzählstränge sind nicht alle gleich erfolgreich, aber es lohnt sich als Denkanstoss, um den Film zu schauen.
Und dann gibt es auch noch die neue Kritik von Matthias Ettlin zum Film Dead for a Dollar von Walter Hill. Hat mich sehr gefreut, die Kritik zu einem Walter Hill-Film auf Maximum Cinema zu sehen, weil der ist schon seit ja, mindestens 50 Jahre so eine Genrefilm-Experte in Hollywood und hat sich in den letzten 20, 25 Jahren vor allem so ein bisschen aufs Direct-to-Video-Genrefilme spezialisiert. Und Dead for a Dollar ist, wie der Matthias schreibt, ein ziemlich klassischer Western im 50er-Jahr-Stil mit ziemlich gutem Cast. Also unter anderem sind da der Christoph Waltz und der Willem Dafoe dabei. Und obwohl der Film, wie gesagt, sehr konventionell ist, findet Matthias Ettlin da diverse Sachen zum positiv hervorheben. Und auch die Kritik findet ihr auf maximumcinema.ch.
Danke. Dann kommen wir schon ans Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in 3 Wochen. Es verabschiedet sich der Alan Matli.
Tschüss.
Die Olivia Giannameo.
Tschüss.
Und ich, der Olivier Samter. Vielen Dank an die Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh produziert worden, geschnitten hat es Miriam Knecht. Wenn mir dir gefallen, bewerte uns mit Sternli und abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deinen Freundinnen, deinem Nachbar und deiner Katze empfindest. Alle Infos und auch bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch/podcast. Tschüss.